weil wir am Beginn eines neuen Jahres sind, wollen wir uns natürlich heute auch mit der Jahreslosung beschäftigen. Und ihr habt das Bild doch jetzt schon einige Male gesehen. Wir sehen, die Quellen, die wir beziehen, sind alle etwas ähnlich. Und auch hier hängt ja die kleinen Karten und auch an der Wand. Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, der 15. Vers. Und das ist ein sehr kurzer Vers. Und ich habe überlegt, darüber möchte ich heute predigen. Und ich bete mit uns. Jesus, danke für dieses Wort. Danke, dass du heute dadurch zu uns sprichst. Und wir wollen dich bitten, begegne du uns heute. Hilf du uns, jedem Einzelnen in seiner Situation. Und stärke du uns auch nachher durch das Abendmahl. Danke, dass du hier bist und wir jetzt auf dich hören können. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Suche Frieden und jage ihm nach. Ein sehr kurzer Vers. Und ich habe zuerst überlegt, da könnte man jetzt eine schöne Themenpredigt draus machen. Mit dem Inhalt Suchen, Jagen und Frieden. So ähnlich wie wir es in der Einführung durch Peter ja gehört haben. Aber nachdem ich mir mal den ganzen Psalm angeschaut habe, in dem dieser Vers vorkommt, habe ich gemerkt, wenn ich das so mache, dann werde ich eigentlich dem Text nicht gerecht. Denn es ist eben nur ein Teil eines Ganzen. Und aus diesem Grund wollen wir heute gemeinsam mal den Psalm 34 anschauen. Ich werde ihn vorlesen nach und nach und ich benutze dazu nicht die Luther-Übersetzung, sondern die neue Genfer Übersetzung. Und überschrieben habe ich die Predigt mit dem Stichwort Hilfe im Leid. Komisch zu Beginn des Jahres so ein Thema, aber das ist eben letztlich auch das, was der Text so mit uns hergeben wird. Bevor wir auf den Text eingehen, möchte ich gerne so ein paar Hintergrundinformationen geben und auf zwei Sachen hinweisen, die mir aufgefallen sind, als ich diesen Text das erste Mal angeschaut habe. Zum einen, wenn ihr den Text so überfliegt, vor allem die rechte Seite, da fällt einem eins auf. Der Herr wird oft erwähnt. Es geht also hier um den Herrn. Es ist er, der im Mittelpunkt steht, er, der im Zentrum dieses Psalmes steht. Und wie ich dann weiter gelesen habe und auch eben mal in das Hebräische hineingeschaut habe, da ist mir aufgefallen, dass David hier eine Gedanken- und Erinnerungsstütze eingebaut hat. Vielleicht hat sich David gedacht, wenn ich jeden Vers mit dem Buchstaben des hebräischen Alphabetes beginnen lasse, dann kann man vielleicht sich den Inhalt besser merken. Und so ist eben der zweite Vers hier, beginnt mit dem Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He und so weiter. Für uns heute vielleicht nicht so eine Erinnerungsstütze, im Gegenteil, es ist eher schwierig. Aber wir merken, es war dem David wichtig, diese Psalmen, diese Worte, dieses Lied im Gedächtnis bleibt. Und wenn ich einkaufen gehe und ich merke, ich habe mir nichts aufgeschrieben und mir 4, 5 Sachen gemerkt, dann mache ich das manchmal auch so, dass ich mir nicht alles merke, sondern irgendwie mit den Anfangsbuchstaben was zurecht mache, sodass ich es mir leichter merken kann. Und das hat sich vielleicht David auch gedacht. Nicht einkaufen, sondern bei diesem Lied. Wenn man dann den ersten Vers anschaut, dann wird zuerst einmal beschrieben, in welcher Situation dieser Psalm geschrieben wurde. Da heißt es von David, das ist der Verfasser, aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Dieser Vers, dieser Abschnitt oder dieser Psalm 34 ist geprägt von einer Erinnerung, die aber wichtig ist, damit wir den Text nachvollziehen können. David war auf der Flucht vor Saul, dem König der Israeliten. Und er ging zu den Philistern, obwohl die ihn eigentlich als Feind gesehen haben. Denn immerhin hat David ja den Riesen Goliath besiegt, der aus diesem Land kam. Warum er genau in dieses Land ging, das kann ich euch nicht sagen. Aber er hat es gemacht. Aber wie David merkt, dass die Menschen ihn erkannt haben, dann hat das plötzlich mit der Angst zu tun bekommen. Er hatte wirklich Angst, Todesangst, weil er gemerkt hat, oh, die erkennen ihn. Und dann kam ihm die Idee wurde ihm geschenkt, dass er sich wahnsinnig stellt. Und in einer älteren Übersetzung heißt es, David verstellte seine Gebärde vor ihnen und tobte unter ihren Händen, stieß sich an die Tür am Tor und sein Geifer floss ihm über den Bart. Wir hatten diesen Text schon mal angeschaut in der Bibelstunde, da wurde dieser Vers so zitiert. Ich fand es einfach klasse, weil der das wirklich so ausdrückt, dieser Geifer, der ihm über den Bart ran. Er war wirklich, hat sich wahnsinnig gestellt, hat sich verrückt gestellt. Und es hat ja auch funktioniert. Daraufhin haben nämlich die Philister ihn wieder verjagt. Die haben gesagt, so einen können wir nicht brauchen. Und er ist geflohen in eine Höhle. Und im Rückblick auf dieses Erlebnis wurde David so dankbar, dass er für Gott, der ihn aus dieser Not gerettet hat, diesen Psalm dichtete. Und das ist die Ausgangssituation. Und bevor er überhaupt etwas über seine Lebenssituation schreibt, macht er etwas, was eigentlich auch für uns ein Zeugnis ist, wie wir auch im Leid manchmal umgehen können. Nämlich, er beginnt zuallererst mit dem Lobpreis. Wie eben erwähnt, der Lobpreis, der sitzt ihm noch der Schrecken und die Angst sitzt ihm noch in allen Gliedern und in allen Knochen. Und noch während er es auf dem Heimweg ist, hat er vermutlich diese Zeilen gedichtet. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkündigen gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Nochmal, eben noch in Lebensgefahr. Und dann solche Zeilen auf so eine Art und Weise in einer Schönheit, wie wir sie oft nur in den Psalmen finden. Und ja, auch gerade auch Luther, der hat das auch auf eine besondere Art und Weise geschrieben, auch so, dass es auch vertraut ist. Das ist jetzt eine andere Übersetzung und trotzdem hat sie so viel Inhalt. Egal wie es ihm geht, dem David, soll der Lobpreis immer in seinem Herzen sein, so schreibt er. Auch dann, wenn es ihm überhaupt nicht gut geht. Er will Gott mit seinem ganzen Leben preisen, denn damals war das Wort die Seele ein Bild für den ganzen Körper und nicht nur für unseren Gedanken. Mit seiner Seele will er den Herrn rühmen und seinen ganzen Körper will er Gott rühmen. Und dann will und soll sein Lobpreis ein Zeugnis sein für alle, die auch gerade viel Leid erleben. Und vorhin habe ich gesagt, dass manchmal das Loben leichter geht in der Rückschau, im Rückblick. Und trotzdem möchte uns der Text heute fragen, gibt es auch in schwierigen Situationen Dinge, für die wir dankbar sein können? Denn David spricht davon, dass er alle Zeit Gott loben will. Und das schließt eben auch die Zeiten ein, wo es schwierig ist. Das schließt die Notsituationen ein, in der wir auch manchmal stecken. Und ich glaube, das ist manchmal eins der schwierigsten Lernfelder, in dem wir auch als Christen leben. Gott zu loben, auch wenn es uns eigentlich gar nicht danach ist. Gott zu loben, wenn wir eigentlich was ganz anderes machen wollten, lieber. Gott zu loben, wenn die Emotionen eigentlich sagen, hey Heiko, hau dies kaputt oder jenes oder geh in den Keller und trauere oder wie auch immer. Dann Gott zu loben, das ist eine Herausforderung. Aber der Text lädt uns dazu ein, dort darüber nachzudenken. Und wenn man den Beginn des zweiten Verses anschaut, dann steht eben auch hier, dass David sagt, ich will. Das ist eben eine ganz bewusste Entscheidung von David. Und vermutlich hat er diese Entscheidung getroffen in einer Situation, wo es ihm vielleicht gut ging, wo er sich gesagt hat, ich will dem Herrn wirklich loben in allen Situationen. Und er hat das einmal festgemacht. Und dann merkt er auch, dass es dann auch funktioniert, wenn es tatsächlich schwierig wird. Er will eben Gott loben und danken in allen Lebenssituationen, auch wenn es ihm gar nicht danach ist. Und so lädt uns dieser Text ein, auch heute, vielleicht gerade zu Beginn dieses Jahres, eine Entscheidung zu treffen. Ja, in diesem Jahr möchte ich Gott loben, auch dann, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht. Auch wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle oder wie ich denke, dass es gut wäre. Ja, ich möchte Gott loben, auch wenn ich vielleicht sogar Leid und Not erlebe. Das ist eine Entscheidung. Und das ist schwierig. Und da werden wir vielleicht auch dran arbeiten und knabbern müssen. Aber es ist gut, Entscheidungen zu treffen, wenn man eben auch tatsächlich noch nicht in dieser Situation ist. Und so hat das vielleicht David auch gemacht. Ein weiterer spannender Aspekt im Lobpreis ist auch der, dass es gut ist, wenn wir gemeinsam verkündigen sollen, wie groß der Herr ist. Genau das haben wir in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr auch häufiger gemacht, dass wir auch mal hier das Mikro geöffnet haben, dass wir einander erzählen konnten, wie Gott im Alltag, wie Gott im Leben wirkt. Wir hatten solche Zeugniszeiten und gerade auch am letzten Sonntag im Jahr haben wir das gehabt. Und dort ist es so spannend und gut zu erleben, wie Gott wirkt, wie Gott bei den Menschen wirkt, wie Gott Großes tut. Aber auch, wo Gott vielleicht, wo die Menschen vielleicht noch Fragen haben, wo wir dann merken, wir können füreinander beten und auch einander das Leben teilen. Wichtig ist aber eben an der Stelle den Blick zu heben, auf Gott zu heben, gemeinsam ihn anzubeten, zu loben für das, was er getan hat. Und nachdem David also zuerst Gott lobte, beschreibt er, was er mit Gott erlebt hat im 5. Vers. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Das ist die Beschreibung, ein ganz kurzer Satz für die Situation, die er erlebt hat. Und wie er dahin kommt und hinkam, wird in den folgenden Versen deutlich. Und überschrieben ist der Text Tipps für Leidende. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. So klingt es in einer anderen Übersetzung des Jahres los. Eingebettet in eine Vielzahl von Tipps für Menschen, denen es schlecht geht. Der erste Tipp hier von David ist, schaue im Leiden auf Gott, dann wirst du strahlen. Das ist schon eine ganz heftige Aussage. Aber wenn wir es in unseren schwierigen Situationen immer wieder schaffen, auch von uns wegzuschauen, dann hilft das schon. Oft werden unsere Probleme gefühlt auch etwas kleiner, wenn wir den Blick auf das Größere oder auf den Größeren richten. Und dann schaffen wir es sogar manchmal auch im Leiden zu strahlen. Ich habe mal eine ältere Frau kennengelernt, die lag nur noch im Bett. Nach menschlichen Gesichtspunkten Pflegestufe 3, aber nach Gottes Gesichtspunkten viel, viel mehr. Sie hat mir erzählt, während ich bei ihr am Bett saß, ach, ich habe meine Bibel, die hatte sie bei sich im Bett liegen, und ich habe meinen Herrn. Wenn ich dann nachts zum Beispiel nicht schlafen kann, dann bete ich alle meine Lieben durch. Oder für die Gemeinde und wen sie noch alles so erwähnt hat. Und wenn sie noch wach genug ist, dann liest sie in Gottes Wort. Und das hat sie gesagt mit einem Strahlen auf den Lippen, wo das Gesicht wirklich gestrahlt hat. Und ich habe gedacht an Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Schaue im Leiden auf Gott. Und dann passiert sogar, dass wir auch strahlen. Zweiter Gedanke, sprich im Leiden zu Gott. Sprechen. Kurzes Wort. Sprechen, reden, klagen, jammern, schreien, rufen, bitten, danken und vieles mehr. Man kann dieses Wort wirklich ganz verschieden auslegen oder beziehungsweise gibt es verschiedene Worte dafür. Alles Umschreibungen für das Wort sprechen. Und mit all diesem dürfen wir zu Gott. Wir dürfen klagen, wir dürfen jammern, wir dürfen ihn aber auch loben, preisen, rufen, bitten und danken und vieles mehr. Ich finde das gewaltig. Wir können mit Gott sprechen und dann heißt es, er wird reagieren. In unserem Text heißt es, dass er David befreite. Und aus diesem Grund bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Gott dem David den Gedanken gegeben hat, stell dich ein bisschen blöd, dann wirst du gerettet. Ich glaube nicht, dass das seine Idee war, denn hier wird deutlich, David macht deutlich, Gott hat mich aus dieser Situation gerettet. Er ist zwar Schritte gegangen, seine ersten Schritte waren vielleicht auch ohne Gottes Eingebung, aber Gott hat ihm aus dieser Situation geholfen. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre sein Leben wahrscheinlich kürzer gewesen. Und auch heute noch gilt es, Gott hilft in verschiedensten Situationen. Und ich denke da an die Zeugnisse vom letzten Gottesdienst, wo das heißt, Gott hat mir ein Sofa geschenkt und darum hat man gebetet. Oder Gott hat Geld für einen Urlaub bereitgestellt, obwohl man noch nicht mal darum gebeten hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen begegnet, er hat Menschen ganz neu den Heiligen Geist vor Augen gemalt. Und Gott hat gehandelt auf dieser Welt. Und in unserer Gemeinde. Und erklärt und beschrieben wird das mit einem Text, der finde ich, sehr schön Frieden ausstrahlt. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Wie ich das gelesen habe, musste ich an die Männer in der Löwengrube denken. Wer die Geschichte nicht kennt, lohnt sich mal nachzulesen im Daniel. Im Buch Daniel, wo er in die Löwengrube geworfen wurde oder seine Freunde, die in den Feuerofen geworfen wurden. Überall heißt es, der Engel bewahrte und beschützte sie. Und dann der dritte Gedanke, weil wir sehen, wie Gott hilft, dürfen wir ihm vertrauen. In allem. Wir dürfen die Zuflucht bei ihm suchen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue und auf die vergangenen Jahre, dann muss ich einfach sagen, Gott hat mich noch nie hängen gelassen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich sagen, Gott, er war in allem dabei. Und er hat mich geführt und geleitet. Nicht immer so, wie ich es mir gewünscht habe, aber immer so, dass es für mich gut war. Gott, er war dabei. Er hat geholfen und er wird auch weiterhelfen und er wird auch uns weiterhelfen, wenn wir uns ihm immer wieder anvertrauen. Der vierte Tipp, wir sollen Gott fürchten, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und weil das nicht immer so leicht ist, sagt David, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht, so heißt es in der neueren Übersetzung, vor dem Herrn zu leben. Und ich habe überlegt, was heißt denn Ehrfurcht? Und da habe ich mal ins Internet geguckt, Wikipedia geöffnet und mal geschaut, was da steht zum Thema Ehrfurcht. Da heißt es, Ehrfurcht ist ein hochsprachliches Wort für eine mit Verehrung einhergehende Furcht. Sie bezieht sich immer auf einen übermächtigen, in Klammer erhabenen, Adressaten, ob real oder fiktiv. Sie kann individuell oder allgemein üblich sein. Sie empfinden zu können, wird zumeist auch als Tugend angesehen. Ehrfurcht ist stärker als Scheu oder Achtung, schwächer als Unterwerfung oder Anbetung. Und im Brockhaus von 1896 wird Ehrfurcht als der höchste Grad der Ehrerbietung beschrieben gegenüber einer geistigen Macht, gegenüber dem Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Mehrheit oder eben gegenüber einer Gottheit oder bei uns gegenüber Gott. Ehrfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Und dazu sagt der Text, oder gibt uns der Text drei Hinweise in dem Vers 14. Zum einen sollen wir auf das achten, was wir sagen, was wir nicht sagen oder ob wir was Falsches sagen. Unsere Zunge muss im Zaum gehalten werden, damit wir nichts Böses damit machen. Ich war erinnert an einen Jakobusbrief, wo ganz viel über die Zunge und die Auswirkungen der Zunge beschrieben wird. Wir sollen vorsichtig sein, wie wir mit dem umgehen, denn das prägt unser Miteinander, aber auch unser Miteinander und meine Beziehung zu Gott. Ja, mit dem Mund können wir einander segnen, einander Gutes tun, aber eben auch fluchen oder Schlechtes tun. Und wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, ist es wichtig oder ist es eine Einladung an uns, auch unser das, was wir sprechen, zu kontrollieren. Und Ehrfurcht entsteht aber auch dann, wenn wir nicht nur unser Sprechen schützen, sondern auch unser Handeln. Lasst ab vom Bösen, trenne dich von Dingen, die dich von Gott entfernen, und mache oder und tue Gutes. Und da gibt es so viel, einander zu helfen, einander zu segnen, füreinander zu beten, nachfragen, wie es einem geht, hinterhergehen, wenn jemand nicht mehr kommt, den Menschen von Gott und Jesus zu erzählen, Zeugnis zu geben, Menschen mit einzuladen und mitzubringen in unseren Gottesdienst, neue Kinder im Kindergottesdienst einmal kennenlernen und nicht nur akzeptieren, dass sie jetzt hier rumspringen, Fremde herzlich willkommen zu heißen und vieles mehr. Ich glaube, die Liste, was wir Gutes tun können, die können wir noch ganz, ganz weit ausweiten. Aber wichtig ist, unser Umgang, unser Miteinander und untereinander ist Ausdruck der Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es wichtig, auch einander zu helfen. Ehrfurcht betrifft also unser Reden, unser Handeln und letztlich auch unser Sein vor Gott. Suche Frieden und jage ihm nach. Da kommt die Jahreslosung. Zuallererst müssen wir einmal definieren, was denn eben hier Frieden meint. Natürlich meint es den Frieden untereinander, dass ich eben miteinander, dass wir untereinander im Frieden leben, nicht streiten, miteinander unterwegs sind. Aber ganz wichtig ist eben auch der Frieden, den wir von Gott und mit Gott bekommen durch Jesus Christus. Der Friede von Gott ist eben das große Ziel. Es geht um die Verheißung letztlich, dass wir ewiges Leben bekommen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ewiges Leben, das jeder empfängt, der an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt. Das ist der Friede, den wir bekommen können. Und die Gabe des ewigen Lebens ist aber nicht abhängig von dem, was wir tun und machen oder nicht machen, sondern allein von unserem Glauben. Unser Glaube an den Auferstandenen. Auch schon, und wir merken, der Text hier, der deutet auch schon ein bisschen auf Jesus hin. Und wenn wir nachher den letzten Abschnitt miteinander anschauen, dann wird das richtig deutlich, dass hier die Rede ist von einem, der kommt, von einem, der angekündigt wird im Psalm und in Jesus die Erfüllung fand. Hier wird von der Hilfe gesprochen, die von Gott ausgeht und sich in Christus erfüllt. Und der dritte Abschnitt, Hilfe für Leidende. Jetzt geht es weiter mit dem, was Gott tut. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Und mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Noch einmal zeigt Gott, dass er uns Menschen nahe ist, wenn wir uns ihm nähern, wenn wir ihn rufen, wenn wir den Kontakt suchen. Er hat ein offenes Ohr für uns, wenn wir um Hilfe schreien. Aber gleichzeitig spricht Gott auch davon, dass er mit denen, die nicht an ihn glauben, denen, die ihn nicht kennen, anders umgehen wird. Sie bekommen diese Segnungen, von denen wir hier gelesen haben, nicht. Und sie werden ihr Leben einmal beenden ohne diese lebendige Hoffnung, die wir in Christus haben. Allen anderen, alle die, die an Jesus glauben, denen wird es anders ergehen. Und das wird in den letzten Versen deutlich. Hier wird der Grund groß, weshalb er uns hilft. Gott hilft uns durch Jesus, weil er die Rettung vor dem ewigen Tod bewirkt hat. Darauf im Leiden zu schauen, ist das Größte und das Mutmachendste überhaupt. Und das wird in den Versen, die kommen, deutlich. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus aller ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und jetzt, wie rettet er? Der Gerechte, und hier habe ich in Klammer eingefügt, Jesus, der Gerechte, erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihm aus dem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Wieder wird hier der breite und der schmale Weg aufgezeigt. Wer Gott verachtet, wer Jesus nicht ernst nimmt, wer Jesus nicht kennt, der wird zur Rechenschaft gezogen. Und die Konsequenzen dieses Verhaltens ist die ewige Trennung von ihm. Aber die, die Jesus kennen, die ihn gesucht haben, die ihn gefunden haben, die ihm nachgejagt sind, die müssen keine Strafe fürchten. Das hat mich an Jesaja 53, Vers 4 und 5 erinnert. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Friede, der hier beschrieben wird. Der Friede, den Jesus schenkt. Und im letzten Teil des Psalms hat David noch einmal deutlich gemacht, wie liebevoll der Herr ist, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er auf seine Kinder achtet, wie er sie sieht, wie er ihnen nahe ist in den Nöten, wie er ihr Schreien hört. Er ist denen besonders nahe, die innerlich zerbrochen sind und zerschlagen sind, etwa weil sie in ihrem Leben Niederlagen erlebt haben, weil sie von Mitmenschen durch Wort und Tat verletzt wurden oder weil sie in ihrem Hochmut vielleicht gefallen, gedemütigt sind, am Boden zerstört sind oder weil sie sonst irgendwie in Not geraten sind. Aber Gott rettet und er kann aus den Trümmern des alten Lebens etwas Neues aufbauen. Und das gilt jedem, der das annimmt und der ihn annimmt. Für mich zeichnet David in diesem Psalm ein erfreuenden, ermutigen und tröstenden Bild von unserem Vater im Himmel. So ein Gott haben wir. Er ist gut. Zu ihm gehören wir. Und nicht nur zu wissen, sondern zu erleben, wie er in unseren Nöten und Leben hilft. Das ist einfach klasse. Suche Frieden und jage ihm nach, eingebettet in einen Text, der so inhaltsreich ist, dass man wahrscheinlich mehrere Predigten darüber halten kann. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mit hineinnehmen konnte in diesen Abschnitt. Amen.